SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Die Spirale der Gewalt dreht sich schneller. Droht ein neuer Krieg zwischen Israelis und den Palästinensern? Das frage ich gleich unseren Korrespondenten in Tel Aviv. Außerdem, Bundeskanzler Scholz ist auf dem Weg nach Südamerika. Was will er dort? Und Tschechien hat einen neuen Präsidenten. Passend zur Zeit ist das ein früherer NATO-General. Das sind drei unserer Themen bis um 6:30. Wir beginnen im Nahen Osten. Nach zwei Anschlägen in Ost-Jerusalem wächst die Sorge vor einer neuen Eskalation im Nahostkonflikt. Heute habe ein gerade mal 13-Jähriger auf Bewohner einer israelischen Siedlung im Stadtteil Silwan geschossen, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen wurden getroffen und kamen ebenso wie der Schütze ins Krankenhaus. Gestern hatte ein anderer Angreifer 7 Besucher einer Synagoge getötet. Diese Terroranschläge kommen allerdings nicht aus dem Nichts. In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage hochgeschaukelt. Am Donnerstag starben im Westjordanland 9 Menschen bei einer israelischen Militäraktion, kurz darauf Raketen aus Gaza gegen Israel, was dessen Luftwaffe mit Angriffen beantwortete. Julio Segador ist für uns in Tel Aviv. Herr Segador, am Abend wird nun Israels Sicherheitskabinett zusammenkommen. Womit ist da zu rechnen?
Ja, es geht vor allem natürlich um die Konsequenzen dieser beiden Anschläge gestern und heute in Jerusalem. Und die erste Reaktion, die kann man eigentlich jetzt schon sehen und erleben, wenn man durchs Land fährt. Die Sicherheitsvorkehrungen in Israel sind massiv erhöht worden und ebenso sind die Einsatzkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Dann sind die Besatzungstruppen im Westjordanland und entlang der ernsthaft darüber diskutiert, Bürger vor allem in Ost-Jerusalem mit Waffen auszustatten. Ein Schritt, der hier heftig diskutiert wird. Er wird gefordert vom Minister für nationale Sicherheit, dem Extremisten Itamar Ben-Gvir. Aber viele Menschen sehen das sehr, sehr kritisch, denn sie sagen, na, das ist ja schon ein erster Schritt hin zu einem Bürgerkrieg. Also man muss abwarten, ob das Sicherheitskabinett wirklich diese Entscheidung so treffen wird. Auf jeden Fall, die Lage ist sehr, sehr gespannt und diesem Eindruck wird in wenigen Minuten auch das Sicherheitskabinett zusammenkommen.
Sie haben es angesprochen, Israel jetzt mit einer Regierung, die sehr weit rechts steht. Auf der anderen Seite die Palästinenser im Westjordanland, eine Autonomiebehörde, die ein Scheinriese ist, mutmaßlich korrupt. Und in Gaza die radikale Hamas. Das alles zusammen heißt, der nächste Krieg steht vor der Tür?
Das ist die Frage, die sich inzwischen sehr, sehr viele Menschen hier in Israel stellen. Und ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten viele Israelis wirklich getroffen, die gesagt haben, ich gehe jetzt in ein anderes Land, ich bleibe hier nicht. Also die Frage wird diskutiert. Und wenn man sich einfach mal die letzten 2 Jahre anguckt, vor allem das Jahr 2022 mit einer irrsinnig hohen Zunahme der Gewalt. Es gab über 150 palästinensische Tote. Es gab fast keine Woche, in der nicht israelische Sicherheitsbehörden ins Westjordanland schwer bewaffnet eingedrungen sind, um Terroristen zu fassen. Und diese Welle der Gewalt aus dem Jahr 2022, die hat sich eigentlich in diesem Jahr nahtlos fortgesetzt mit letztlich der Aktion vor 2 Tagen in Jenin, wo ja 9, Sie haben es anfangs ja auch gesagt, 9 militante Palästinenser und auch Zivilisten getötet wurden, was mutmaßlich der Auslöser war für die gestrige Tat in Jerusalem. Also es ist eine irrsinnige Zunahme der Gewalt und was fehlt ist, dass sich die beiden Seiten verständigen. Das ist wirklich dieses ganz, ganz große Manko. Netanyahu und Abbas, der Palästinenserpräsident, die haben seit über 15 Jahren nicht mehr direkt miteinander gesprochen. Also da gibt es auch keinen Draht, wie man sich verständigen könnte. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem.
Am Montag kommt jetzt US-Außenminister Blinken zu Besuch. Einen neuen Friedensplan wird er ja auch eher nicht mitbringen, aber er könnte vermitteln. Haben Sie irgendeine Idee, was das bringen könnte?
Er könnte vermitteln und er kann vor allem, wenn er sich am Dienstag mit Palästinenserpräsident Abbas treffen wird, vor allem den dazu bringen, dass er wirklich auf seine Leute einredet, was aber nicht ganz einfach ist. Sie haben es ja auch gesagt, Scheinriese, da ist eine Menge dran, denn momentan sind die Palästinenser, könnte man fast sagen, führungslos. Die Fatah, die ja im Westjordanland das Sagen hat, die ist korrupt, die hat kaum neue Ideen und viele Menschen sind irrsinnig frustriert und haben keine Perspektive im Westjordanland, vor allem junge Menschen. Und da fällt es ihnen leicht, sich den eher radikalen Hamas und Truppen anzuschließen oder dem islamischen Dschihad. Die werden immer aktiver im Westjordanland. Also das Da muss man mal gucken, welchen Einfluss überhaupt Abbas noch hat. Auf jeden Fall eine sehr, sehr brenzlige Situation und Blinken wird sicherlich versuchen zu vermitteln, aber das dürfte nicht einfach sein.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, viele Israelis sehen die mögliche Bewaffnung skeptisch. Wie reagieren die Minderheiten, sage ich mal, die Leute, die keinen Krieg wollen, in Israel und in den Palästinensergebieten auf die jüngsten Entwicklungen?
Die sind natürlich frustriert, die sind aber auch zum Teil hoffnungslos. Und ich habe es ja eben schon gesagt, dass ich viele Menschen hier in Israel getroffen habe, die einfach auch in ein anderes Land gehen wollen, weil sie sagen, so wie die Situation hier ist, das hat keine Zukunft. Und genauso ist es eben bei den Palästinensern, da herrscht absolute Perspektivlosigkeit. Die meisten Menschen, das muss man ganz klar sagen, wollen keinen Konflikt. Die wollen eigentlich friedlich leben, aber das fällt in diesen Zeiten sehr, sehr schwer.
Live aus Tel Aviv war das unser Korrespondent Julio Segador. Besonnenheit. In jedem Konflikt ist sie Gold wert oder auch Menschenleben. Manchmal viele Menschenleben. Das ist keine bahnbrechende neue Erkenntnis, aber im Moment scheint es angebracht, mal wieder daran zu erinnern. Und das nicht nur in Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Bei der Diskussion über die deutsche Rolle im Ukraine-Krieg haben in den vergangenen Wochen viele sehr lautstark die Zögerlichkeit von Bundeskanzler Scholz kritisiert. Er selbst spricht, eher leise, von Besonnenheit. Auch im heute veröffentlichten wöchentlichen Podcast. Aus Berlin, Anja Günther.
Olaf Scholz hat in letzter Zeit offenbar besonders viele Briefe und E-Mails bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, die mit Sorge auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine schauen. Von solchen Briefen jedenfalls erzählt der Kanzler in seinem aktuellen Videopodcast und Scholz erklärt:
Die wünschen sich natürlich Frieden in Europa, dass der Krieg nicht näher kommt, dass die Regierung und der Kanzler die Nerven behalten. Genau das ist mein Versprechen an Sie.
Am Mittwoch war offiziell bekannt geworden, dass Deutschland seine militärische Unterstützung für die Ukraine erweitert und bald auch Leopard 2 Kampfpanzer dorthin liefern wird. Diese Lieferung ist umstritten, nicht nur unter den im Bundestag vertretenen Parteien, sondern Umfragen zufolge auch in der Bevölkerung. Was kommt nach den Kampfpanzern? Kampfflugzeuge? Bodentruppen? Der Kanzler hat dies zuletzt im Bundestag verneint. In seiner Videobotschaft wirbt Scholz nun um Vertrauen. Unterdessen sorgt eine Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock vom vergangenen Dienstag weiterhin für Wirbel. Baerbock hatte vor dem Europarat in Straßburg zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen und auf Englisch erklärt:
Yes, we have to do more to defend Ukraine. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other.
Ja, wir müssen mehr tun, um die Ukraine zu verteidigen. Aber besonders wichtig ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Denn wir sind im Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander, sagte Baerbock. In den sozialen Medien löste diese Äußerung heftige Diskussionen aus. Bis hin zum Vorwurf, die Außenministerin habe mal, soeben nebenbei, Russland den Krieg erklärt. So weit wollte die Opposition im Bundestag nicht gehen. Am schärfsten äußerte sich AfD-Co-Chef Tino Chrupalla. Er forderte Baerbocks Entlassung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach gegenüber der Welt am Sonntag von einer beachtlichen Fehlleistung der grünen Außenministerin. Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, sagte MDR aktuell, Baerbocks Wortwahl zeige,
dass sie sich wirklich leichtfertig äußert und nicht immer weiß, was sie damit anrichtet.
Baerbocks umstrittene Äußerung in Straßburg fiel nicht während ihrer Rede, sondern war die Antwort auf eine anschließende Frage einer Europaratsabgeordneten. Also eine eher spontane Reaktion. Möglicherweise ein Grund, warum Außenpolitiker nicht nur der Regierungsparteien, sondern auch der Opposition davor warnten, Baerbock eine böse Absicht zu unterstellen. Vize-Regierungssprecherin Christine Hoffmann hatte gestern betont:
Wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind nicht Kriegspartei.
Ob Baerbocks Äußerung nun missverständlich, unbedacht oder leichtfertig war, hilfreich wäre vermutlich, es würde sich nicht nur die Regierungssprecherin um eine Klarstellung bemühen, sondern auch die Ministerin selbst.
Aus Berlin, Anja Günther. Der Ukraine-Krieg begleitet den Kanzler bis nach Brasilien, Chile, Argentinien. Scholz ist im Moment auf dem Weg nach Südamerika. Das ist bemerkenswert, weil es zeigt, dass Südamerika einen anderen Stellenwert einnehmen soll als bisher. Und es passt zum Ziel der neuen Bundesregierung, die internationalen Beziehungen Deutschlands breiter aufzustellen. Neue Abhängigkeiten von einzelnen Ländern wie einst von Russland und seinem Gas will man ja vermeiden. Gerade auch, wenn es um die Rohstoffe der Zukunft geht. Also nicht etwa Gas, sondern zum Beispiel Lithium. Und um die Bekämpfung des Klimawandels. Welche Hoffnungen und Erwartungen werden in Chile, Argentinien und Brasilien mit dem Besuch des Bundeskanzlers verknüpft? Und andersherum, was erhofft sich Deutschland von einem Wiederbeleben der Partnerschaften? Diesen Fragen ist unsere Korrespondentin Paula Kersten nachgegangen.
Lateinamerika hat viel zu bieten. Den Rohstoff Lithium zum Beispiel, der in Deutschland die E-Mobilität voranbringen soll. Wind und Sonne für erneuerbare Energie, mit der wiederum grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Möglicherweise der Treibstoff einer klimaneutralen Zukunft. Dennoch stand Lateinamerika in den vergangenen Jahren nicht im Fokus der deutschen und der europäischen Außenpolitik. Und davon hätten andere profitiert, so Alejandro Frenkel, Politologe und Experte für internationale Beziehungen an der Universität San Martin in Argentinien.
Wenn man sich all die Statistiken, die Zahlen anschaut, dann gewinnt China in wirtschaftlicher Hinsicht an Boden gegenüber den traditionellen Partnern Lateinamerikas, die immer die Vereinigten Staaten und die Europäische Union waren. Die Europäische Union hat in der Region immer weniger Gewicht und dieser Platz wird von China eingenommen. Das soll sich jetzt ändern. Lateinamerika sei eindeutig ein Fokus der neuen Regierung, so die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Franziska Brandner. Sie begleitet Bundeskanzler Scholz auf seiner Reise und wirbt für ein engeres Bündnis mit Deutschland. Argentinien und Chile könnten gerade auch im Bergbau von der Partnerschaft profitieren.
Der Lithiumabbau in Lateinamerika ist eine sehr wasserintensive Frage. Und wir entwickeln bei uns Technologien, die wesentlich umweltschonender sind, die wesentlich wasserschonender sind, wo es darum geht, dass wir diesen Austausch hinbekommen zwischen unseren Universitäten, den Instituten, denen in Lateinamerika.
Außerdem wolle Deutschland dabei unterstützen, Infrastruktur zur Weiterverarbeitung von Lithium in den Ländern selbst aufzubauen und so mehr Geld im Land zu lassen, als etwa China es tut. Tatsache ist aber auch, Deutschland braucht Lateinamerika. Der argentinische Politologe Alejandro Frenkel sieht in dem Besuch von Bundeskanzler Scholz auch den Willen, internationale Beziehungen zu diversifizieren, aus verschiedenen Gründen.
Una de ellos es la guerra en Ucrania.
Einer davon ist der Krieg in der Ukraine, der ein Ungleichgewicht hergestellt und die Europäische Union insbesondere die Energieversorgung betreffend aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und hier kommt Lateinamerika ins Spiel, gerade auch wenn es um die Verteidigung der Demokratie, der Menschenrechte, des Multilateralismus und des Völkerrechts geht. Argentinien und Chile seien Wertepartner, heißt es aus der Regierung. Und seitdem der brasilianische Präsident nicht mehr Bolsonaro, sondern Lula heißt, tritt auch Brasilien wieder auf den Plan, einer der wichtigsten Partner in Lateinamerika. Die Vizepräsidentin der Brasilien-Delegation im Europäischen Parlament, Anna Cavazzini, spricht von einer Morgendämmerung in den Beziehungen zu Brasilien. Bislang steht der Export von Soja und Agrarprodukten im Fokus, aber mit Blick auf die Zukunft wird auch eine stärkere Zusammenarbeit in Sachen Energie wahrscheinlich.
Brasilien hat ein riesiges Potenzial für grünen Wasserstoff und ich glaube, insgesamt macht es Sinn, sich anzuschauen, wie man eben die sehr starke Abhängigkeit vom Landwirtschaftssektor, wie sich da Brasilien auch diversifizieren kann. Ich glaube, es ist wichtig von europäischer Seite, dass wir darauf achten, dass solche grünen Wasserstoffpartnerschaften auch wirklich nachhaltig sind. Dass zum Beispiel keine weiteren großen Staudämme gebaut werden, die Indigene vertreiben.
4 Tage soll die Reise des Bundeskanzlers nach Argentinien, Chile und Brasilien dauern. Seine Vorgängerin Angela Merkel ist zum letzten Mal vor gut 5 Jahren nach Argentinien gereist, zum G20-Gipfel. In Brasilien war sie zuletzt 2015 und der letzte Besuch in Chile liegt fast auf den Tag genau 10 Jahre zurück.
Es war in den Nachrichten, der ehemalige NATO-General Pavel wird neuer tschechischer Präsident. In der Stichwahl setzte er sich klar gegen den Milliardär und populistischen Ex-Regierungschef Babiš durch und das bei einer Wahlbeteiligung, die so hoch war wie nie zuvor seit der Einführung der Direktwahl vor 10 Jahren. Aus Prag berichtet Marianne Allweis.
Die Entscheidung war schneller da als erwartet. Petr Pavel lag bei der Auszählung der Stimmen von Anfang an vorn. Anders als vor 5 Jahren konnte sich nicht der Kandidat mit der Angst- und Desinformationskampagne durchsetzen, sondern der Favorit des bürgerlichen pro-europäischen Lagers. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich gewählt haben. Aber auch bei denen, die nicht für mich gestimmt haben. Denn damit haben sie deutlich gemacht, dass sie die Demokratie respektieren und es ihnen nicht egal ist, wie dieses Land aussieht. Der pensionierte NATO-General Pavel erklärte, Werte wie Wahrheit, Würde und Respekt hätten gewonnen. Der 61-Jährige erhielt mehr als 58% der Stimmen. Der Oligarch und Oppositionsführer Andrej Babiš knapp 42. Die Wahlbeteiligung war mit mehr als 70% die höchste seit der Einführung der direkten Wahl des Präsidenten vor 10 Jahren. Die Rentnerin Jarka wollte nicht direkt vor ihrem Wahllokal im Zentrum von Prag sprechen. Die Hauptstadt sei so feindlich gegenüber Babiš eingestellt. Ich habe ihn gewählt, weil er ein erfolgreicher Premierminister war. In Europa kannte ihn jeder. Viele hier leben in der Vergangenheit und finden es falsch, dass jemand reich ist und ein cleverer Geschäftsmann. Die IT-Managerin Martina hat ihre Stimme Petr Pavel gegeben. Er war nicht meine erste Wahl in der ersten Runde. Aber gegen Babiš war es klar. Sein Wahlkampf hat mich abgeschreckt. Und ich glaube, dass Pavel bessere Chancen hat, die Gesellschaft zu vereinen. Der 68-jährige Babiš hatte sich als Anwalt der kleinen Leute präsentiert. Seinen Gegenkandidaten Pavel hatte er versucht, als Kriegstreiber darzustellen. Babiš erhielt angeblich Todesdrohungen. Pavel wurde dagegen für tot erklärt. Hackergruppen aus Russland legten Internetseiten lahm. Auch gefälschte Kettenbriefe mit Einberufungsbefehlen Richtung Ukraine machten die Runde. Der konservative Ministerpräsident Petr Fiala sprach vom schlimmsten Wahlkampf in der Geschichte des modernen Tschechien. Genau wie bei den Wahlen zum Parlament und zum Senat habe der Populismus aber nun verloren. Für Andrej Babiš ist es die 3. Niederlage in Folge. Und es sieht so aus, als würden wir den Anfang vom Ende seiner politischen Ära in unserem Land erleben. Der unterlegene Präsidentschaftskandidat und Medienbesitzer sah das anders. Er habe mehr Stimmen erhalten als die amtierende 5-Parteien-Koalition. Auch wenn ich verloren habe, bin ich motiviert, mit meiner Bewegung Anor weiterzumachen. Der Gegner war stark, nicht nur die 5 Regierungsparteien, auch alle Medien waren gegen mich. Petr Pavel wird am 9. März zum 4. Präsidenten Tschechiens ernannt. Der nächste rot markierte Termin im Kalender von Andrej Babiš scheint auch festzustehen, die Parlamentswahl in 2 Jahren.
In die USA. Die Szenen erinnern an den Tod von George Floyd. In New Orleans haben 5 Polizisten einen Schwarzen so zugerichtet, dass er wenige Tage später im Krankenhaus starb. Heute wurden die verstörenden Videos, die es davon gibt, von der Polizei veröffentlicht. Weil man sich der Sprengkraft dieser Bilder wohl bewusst war, hatte sich die Polizei auf große Proteste vorbereitet, die dann auch kamen, aber bisher weitgehend friedlich blieben, wie unser USA-Korrespondent Peter Mücke berichtet.
In Memphis blockierten Demonstranten zeitweise eine Autobahn, die durch die Stadt führt, und 2 Brückenverbindungen über den Mississippi. Viele forderten in Sprechchören und auf Transparenten Gerechtigkeit für Tyree. Bei Protesten in New York wurden nach Medienberichten 3 Menschen festgenommen. Auch andernorts in den USA gingen Menschen auf die Straße, die Demonstrationen blieben aber weitgehend friedlich. Zuvor waren erstmals Videoaufnahmen des brutalen Polizeieinsatzes vom 7. Januar in Memphis veröffentlicht worden. Auf den Bildern, die von sogenannten Körperkameras der beteiligten Beamten aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie Polizisten immer wieder auf den Mann namens Tyree Nichols einschlagen. Nichols ruft mehrfach um Hilfe, ohne Erfolg. Der Afroamerikaner starb 3 Tage nach dem Einsatz an seinen Verletzungen. US-Präsident Biden zeigte sich von den Bildern schockiert. Der Vorfall erinnere ihn an die tiefe Angst, das Trauma, den Schmerz und die Erschöpfung, die viele schwarze Amerikaner jeden Tag verspürten. Was den Fall so ungewöhnlich macht, ist, dass die Brutalität gegen einen Afroamerikaner von 5 schwarzen Polizisten ausging. Sie sind inzwischen wegen Mordes und anderer Straftaten angeklagt. Nach Veröffentlichung des Videos gab der Sheriff des Bezirks außerdem bekannt, dass 2 weitere Beamte, die ebenfalls am Tatort waren, vom Dienst freigestellt worden seien. Es laufe eine interne Untersuchung. Auch gegen 2 Einsatzkräfte der Feuerwehr werde ermittelt.
Zurück nach Deutschland in den Südwesten. Bei der Klausurtagung einer Partei geht es, Ja, auch um ein paar Inhalte. Aber wenn sich Landesvorstand, Kreisvorsitzende, Abgeordnete aus EU-Parlament, Bundestag und Landtag, Kreisgeschäftsführer, CDU-Oberbürgermeister und Landräte, Vorsitzende der Landesfachausschüsse von Netzwerken und Arbeitskreisen treffen, dann geht es natürlich auch um Macht. Darum, die Netzwerke zu pflegen, nach Möglichkeit auszubauen und mögliche Konkurrenten klein zu machen. Klingt alles wie sehr reales Leben, auch wenn das viele nicht als schön empfinden. Baden-Württembergs CDU hat eine solche Klausur nun hinter sich gebracht und Knut Bauer hat sie für uns beobachtet.
Das Stell-dich-ein hinter den hohen Klostermauern im idyllischen Jaxtal ist für den CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frey
wie ein schönes Klassentreffen, weil wir im Grunde genommen alle beisammen sind.
Hände schütteln, Schulterklopfen, Köpfe zusammenstrecken.
Kloster Schöntal ist ja traditionell Familientreffen von uns als Christdemokraten im Land,
findet CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel. Nur einer stört die Wohlfühlatmosphäre zwischen Barockbauten und Stuckdecken. Christian Beuth, Landesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, hat im Vorfeld der Klosterklausur deutliche Kritik am Erscheinungsbild der baden-württembergischen CDU und an Landeschef Thomas Strobel geübt. Daran hält Bäumler fest, auch wenn er dafür von seinem Parteikollegen im Vorstand heftige Kritik einstecken musste.
Mich stört es immer am Erscheinungsbild der CDU, wenn wir interparteien nicht genug diskutieren. Mich stört es, wenn wir nicht genug Profil zeigen. Ich kann allerdings nach dieser Tagung heute sagen, dass wir da einen Schritt vorangekommen sind.
Gemeint ist ein Energiepapier, das die CDU in Baden-Württemberg auf ihrer Klausur beschlossen hat. Sie fordert einen neuen Stresstest, um die Stromversorgung auch im kommenden Winter sicherzustellen, sagt Landeschef Thomas Strobel.
Indem ideologiefrei geprüft wird, wie sieht es im nächsten Winter aus?
Die CDU spricht sich zwar für eine längere Laufzeit der noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke aus, doch Strobel stellt klar,
der Bau neuer Kernkraftwerke ist für die CDU Baden-Württemberg definitiv kein Thema.
Die Partei setzt sich vielmehr für einen massiven Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur ein, sowie für eine verstärkte Erzeugung von Biogas als Energiequelle.
Jetzt müssen wir in der Energiepolitik vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus kommen.
Ob er selbst zum Zukunftsmodus der CDU gehört und beim Landesparteitag im November wieder für den Vorsitz kandidiert, sei kein Thema auf der Klausur gewesen, sagt Strobel.
Nur ein Thema auf dem Flur und nur auf Ihre Fragen.
Kein offizielles Thema, aber natürlich werde in der Partei über die Frage des Vorsitzes gesprochen, meint Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek.
Ja, ist immer Gesprächsthema und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wir haben ja die Wahl Ende des Jahres. Jetzt hat man gerade Manuel Hagel mit einer wirklich fulminanten Rede.
Der hochgelobte Manuel Hagel gilt als künftiger Hoffnungsträger der CDU. Der 34-jährige Fraktionschef stünde für einen Generationswechsel, will sich bei der Klosterklausur aber nicht zu seinen Plänen äußern.
Das steht ja noch gar nicht zur Debatte, alles zu seiner Zeit.
Und was macht Thomas Strobel, der wegen der Polizeiaffäre und der Weitergabe eines Anwaltsschreibens auch in der eigenen Partei nicht unumstritten ist? Auch er lässt nach den 2 Tagen zwischen Konvent und Kreuzgang alles offen.
Selbst wenn ich eine Erleuchtung gehabt hätte, würde ich sie jetzt nicht dran teilhaben lassen.
Soweit SWR 2 aktuell mit Ralf Hecht. Es ist Samstag, kurz vor 18.30 Uhr und da kommt wie immer unsere Kolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Jan Seidel.
Das hier ist wahrscheinlich die letzte 2-Minuten-Kolumne, die Sie im Januar hören werden. Januar ist der Monat, in dem viele Menschen deutlich weniger essen, weil sie vorher sehr viel gegessen haben, um Weihnachten herum. Und dann nochmal um Silvester herum und in der Zeit dazwischen auch. Und es ist die Zeit, in der viele Menschen keinen Alkohol trinken, weil sie vorher auch zu viel getrunken haben. Von Weihnachten bis Silvester und dazwischen und dabei. Dry January heißt das oft oder Gerolsteiner Wochen. Dazu ist Januar auch die Zeit, in der viele Rechnungen eintrudeln und dann ist es auch noch kalt. Das ist das Problem am Januar. Er macht einfach keinen Spaß. Noch nie. Im Januar 1807 hat ein explodierendes Schiff die Stadt Leiden in den Niederlanden beinahe ausradiert, im Januar 1917 ein Erdbeben Bali und im Januar 1986 haben Modern Talking den Song Brother Louie veröffentlicht. Gerüchten zufolge ist die Fokuhila-Frisur im Januar erfunden worden, der Gefrierbrand, die binomischen Formeln und Pizza Hawaii. Angeblich ist der Asteroid, der damals die Dinosaurier erlegt hat, auch in einem Januar auf unserem Planeten eingeschlagen. Wenn Sie mich fragen, merkt man das. Wenn Sie mich fragen, sind viele Menschen nicht unbedingt gut drauf. Haben eine kurze Lunte, gehen schneller in die Luft, hupen im Auto, drängeln im Supermarkt, sind genervt und pöbeln, aber dafür wiegen sie ein paar Kilo weniger. Wenn Sie mich fragen, ich bin froh, wenn der Januar vorbei ist. Und abgenommen habe ich auch nicht viel.